Einmal am letzten Sonntag war ich nicht unter euch, weil ich krank war. Meistens, wenn ich krank bin oder öfter mal, wenn ich krank bin, dann habe ich es mit dem Kreuz zu tun. Kennt ihr das auch, ihr Älteren? So das Kreuz mit dem Kreuz, nicht? Also das ist schon wirklich schlimm. Und heute haben wir auch das Kreuz mit dem Kreuz. Also ich spreche nicht von dem Kreuz Jesu. Damit haben wir ja kein Problem, oder? Das ist für uns das Allerbeste, was uns passieren konnte. Aber heute haben wir vielleicht ein bisschen oder einige von uns immer noch das Kreuz mit dem Kreuz. Heute ist Wahltag. Wisst ihr schon, was ihr wählen werdet? Ja, ich weiß, dass viele unentschieden sind. Und dann gibt es auch Christen, die sagen, ach, was soll ich da schon wählen gehen? Ich kann ja doch nichts verändern. Die Welt ist so böse und so schlecht. Nicht? Also ich bleibe schön zu Hause und dann gucke ich mir das ganze Ergebnis am Fernsehen an. Also wenn ihr das tut, wer das tut, der vergibt wirklich, ich sage das mal so, die Königsdisziplin der Demokratie. In vielen Ländern hat man diese Möglichkeit nicht, die wir haben, nämlich dass wir wählen können, dass wir mit dazu beitragen, dass wir vielleicht ab heute oder ab morgen eine Regierung haben, die immer noch auf den Grundwerten, ja, auf den Grundwerten der Bibel, der 10 Gebote steht. Daran können wir mitwirken und deswegen, ich sage es einfach mal so, ist es ein Muss für Christen, zur Wahl zu gehen. Ich empfehle es euch sehr. Das ist das eine. Das zweite. Das ist ja jetzt auch abgemacht und einige von euch haben das schon miterlebt, dass ich im letzten Monat schon einmal Bücher vorgestellt habe. Es ist mir ganz wichtig, dass wir wieder anfangen zu lesen, besonders ihr jungen Leute, die ihr fast nur das Smartphone lesen könnt. Ich hoffe, dass ihr das noch einmal, dass ihr noch einmal bereit seid, umzulernen. Ja, weil euch entgeht unheimlich viel, wenn ihr nicht lest. Wir müssen nicht immer nur Bücher vom Gebet am Büchertisch haben, auch wenn sie sehr wichtig sind. Es gibt viele andere Bücher und ich habe mir vorgenommen, in Absprache mit unseren Pastoren, dass ich Bücher vorstelle, die ich richtig gut finde, ja, die ich gelesen habe und wo ich sage, das hat mir einen echten geistlichen Gewinn gebracht. Und bei vielen Büchern, die ich gelesen habe, da muss ich immer denken, wenn das nur meine Geschwister in der Gemeinde auch mal lesen würden. So. Und jetzt stelle ich euch eins vor, ganz kurz. Unbroken, Überleben, Mut und Vergebung. Das ist eine Biografie. Und zwar die unfassbare Lebensgeschichte des Louis Zamperini. Es gibt dieses Buch auch als Film, auch als DVD. Allerdings ist das kein Familienfilm, ich glaube erst ab 12 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Und ich lese ganz kurz einige Stichworte dazu. Louis Zamperini wuchs als Sohn italienischstämmiger Eltern in Kalifornien in einfachen Verhältnissen auf. Er war haltlos, aufsässig, ein Schläger, ein Dieb. Aber die eine Sache, die er richtig gut konnte, die rettete ihn im Grunde genommen vor der Gosse. Zamperini stellte Schulrekorde über eine Meile auf und qualifizierte sich als 19-Jähriger sogar für die Olympischen Spiele 1936 in Berlin. Und dort wurde er über 5000 Meter Achter. Also er hat keine Medaille gewonnen, aber er lief so gut, so fantastisch, ja, dass sogar Hitler ihn persönlich beglückwünschte. 1941 ging er zur amerikanischen Luftwaffe, er wurde Pilot und im Zweiten Weltkrieg hat er dann eben auch viele Bomben abgeworfen. Und bei einem dieser Flüge mit seinem sogenannten fliegenden Sarg ist er abgestürzt, 8 seiner Crewmitglieder starben und er überlebte mit 2 anderen. Und 47 Tage trieben diese 3 Männer in einem Schlauchboot, ja, über dem Ozean, was sie dort erlebt, dabei noch erlebt haben. Also das, ich muss schon sagen, das geht sehr, sehr unter die Haut. Und dort auf diesem Rettungsboot, da hat er, oder Schlauchboot, da hat er Gott geschworen, wenn du mich rettest, dann will ich an dich glauben und dann will ich dir nachfolgen. Und sie werden tatsächlich gerettet, allerdings kommen sie ja, in die Hände ihres Erzfeindes. Damals war ja Japan Feind noch gewesen, ja, mit Deutschland verbündet, aber gegen Amerika Erzfeind. Und er kommt in ein Lager, das heißt, sie alle drei, in ein Lager, das wie ein deutsches KZ geführt worden ist, nur von Japanern, und bekommt einen Wärter, der ihn unglaublich quält und foltert und der ihn zerbrechen will, wirklich zerbrechen will. Ich mache Schluss. Er überlebt, und nachdem er wieder nach Hause kommt, nach Amerika, wird er als Held gefeiert, und dann fängt ein Leben in Albträumen an. Er zerstört sein Leben selbst. Er hat also ein posttraumatisches Stresssymptom. Das kann man sich gut vorstellen, nicht, nach dem, was er erlebt hat. Und er fängt an zu trinken und er ist dabei, sein Leben selbst zu zerstören. Und dann erinnert er sich an das, was er auf dem Ozean Gott gesagt hat. Und dann kommt er in eine Evangelisation mit Billy Graham und dort bekehrt er sich. Und von da an wird er ein Motivationsredner und widmet sich der Völkerversöhnung. Er geht dann später auch nach Japan zurück, um ganz, ganz, ganz konkret, ja, seinen Peinigern zu vergeben. Also als ich das Buch gelesen habe, da habe ich gedacht, also ich lese keine Romane mehr, die nicht wahr sind, sondern ich lese nur noch Dinge, die wirklich auch geschehen sind. Und das Buch hier, auch wenn der Urlaub vorbei ist, nicht? Also ich sage euch, da besser als jeder Krimi. Kann ich sehr empfehlen. Ein zweites Buch, ganz kurz, von Philip Jenke, Spuren der Gnade. Damit es ganz kurz wird, wenn Gottes Gnade Menschen verändert, Philip Jenke stellt ehrlich die Frage, was der christliche Glaube überhaupt bringt, wenn er Härtetests ausgesetzt wird. Ich werde gleich in der Predigt auch ein bisschen darauf eingehen. Ja, Glaube im Härtetest. Wo ist Gottes Gnade? Zum Beispiel gewesen 2007 beim Massaker, als ein geistesgestörter koreanischer Student an der Universität in Blacksburg 32 Studenten und Lehrer ermordete. Und jetzt könnte man ein Beispiel an das andere rein. Philip Jenke geht auf viele dieser Beispiele ein. Gnade im Härtetest. Und der Autor, er führt uns den Begriff Gnade hier nicht als so eine, als eine theoretische, theologische Wahrheit vor Augen, sondern als etwas, was Menschen erfahren haben, nämlich die Gegenwart Gottes, die Leben verändert. Wo ist Gott, wenn es weh tut? Wachsen in der Gnade. Gnade als Felsen, auf dem wir stehen können. Gnade als ein Strom mitten in der Wüste. Ich kann euch sagen, Geschwister, ein zutiefst bewegendes, ergreifendes Buch, das uns Gnade einmal aus einem ganz anderen Blickwinkel aufzeigt, als wir es vielleicht gewohnt sind. Als Geschenk eines Gottes, der uns zutiefst liebt, wie wir es gerade auch gesungen haben. Spannender, sage ich hier auch nochmal, als jeder Krimi. Bereichernder als Facebook und Twitter und Internet. Fesselnder als das neue Smartphone. Ich möchte einfach mal sagen, Gewinn mit geistlichem Tiefgang. Spuren der Gnade von Philip Jenke. Ihr könnt diese Bücher am Büchertisch bestellen. Und die anderen Bücher, die ich schon vorgestellt habe, auch dieses eine Buch Gnade, gibt es, glaube ich, dort auch. Ja. Glaube, der an Grenzen stößt, ist ja eigentlich eher ein unangenehmes Thema, mit dem ich mich eigentlich gar nicht so gerne befasse. Weil wir lieben den Glauben, der uns mit Frieden erfüllt, der uns die Nähe Gottes spüren lässt. Einen Glauben, von dem wir auch anderen bezeugen können, dass Gott da ist, dass er unsere Gebete erhört, dass er immer präsent ist, wenn wir ihn brauchen. Ein Glaube also, der uns förmlich dazu drängt, Gott zu lobpreisen und uns mit Freude zu ihm zu bekennen und uns ihm ganz hinzugeben. Und ich denke, das alles gehört in der Tat auch zur geistlichen Wesensart unseres Glaubens und zu unserer Beziehung, ja, die wir zu Gott, zu unserem Herrn Jesus Christus haben. Und so erfahren wir ihn ja auch immer wieder. Glaube, der uns mit Freude, mit Hingabe an Gott erfüllt. Und dennoch müssen wir uns alle eingestehen, dass auch unser Glaube immer wieder an Grenzen stößt. gut, in dieser vergangenen Woche, liebe Ellen, ist mein Glaube nicht an Grenzen gestoßen. Ja, ich habe gerade nachgedacht, als du das gesagt hast, in dieser Woche habe ich keine Grenzen entdeckt. Das war einfach schön mal. Ja. Aber dass auch mein Glaube, um es mal mit einem tiefsinnigen altdeutschen Wort zu beschreiben, dass mein Glaube geläutert wird und immer wieder der Läuterung nötig hat. Also geläutert in Proben, in Versuchungen, geläutert in Leid. Und auch in Gottes Handeln, das wir nicht verstehen können. Geläutert, das meint ja gereinigt, entschlackt von alten Verkrustungen, sodass ein Gewohnheitsglaube verhindert wird. Geläutert, das meint auch befreit von allem, was unser Vertrauen auf Gott oberflächlich werden lassen könnte, zur Routine degradieren möchte. Jesus gebraucht einmal diesen Begriff gar nicht, aber ein Bild, dass das auch wiederum widerspiegelt, nämlich das Bild vom Weinstock, der beschnitten werden muss, wenn er gute und viele Früchte tragen soll. Läuterung, beschneiden, was überflüssig, was hindernd ist, entfernen, was einen gesunden Wachstumsprozess aufhält. Also ich muss schon sagen, da mutet uns Gott einiges zu. Da fühlt man sich nicht immer wohl dabei. Übertragen auf unseren Glauben, auf unser geistliches Leben in Beziehung zu Gott, sind das immer einschneidende oder eingreifende Einschnitte, die wehtun, gegen die sich unser Wohlfühlglaube wehrt. Und doch müssen wir uns die Frage gefallen lassen, ob nicht gerade das auch bei uns, bei mir oder bei dir dran ist. Ob das nicht sogar längst überfällig ist und ob wir wirklich bereit sind, uns von unserem Herrn zeigen zu lassen, was an uns weg muss, wenn unser Glaube Frucht bringen soll. Der Halleluja-Glaube liegt uns naturgemäß viel näher. Glaube in Harmonie mit unseren Empfindungen und unserer Sehnsucht, den Problemen dieser Welt möglichst enthoben zu sein und nur nah genug bei Jesus zu leben. Das Zeugnis der Bibel aber und auch das Zeugnis vieler Christen, die ein gesegnetes Leben geführt haben, in dem Gott viel bewirken konnte, zeigt, dass oft erst ein geprüfter Glaube dafür die Voraussetzung gewesen ist. Eugene Petersen, der die Bibel in eine zeitgemäße Sprache übertrug, der schätzt, dass etwa 2/3 der Psalmen Klagelieder sind. Also Gebete, Schreie, Hilferufe, um Gottes Eingreifen. Ich bin ganz erschöpft, weil ich um Hilfe rufe. Meine Kehle ist ausgetrocknet. Meine Augen versagen, wenn ich nach meinem Gott Ausschau halte, schreit zum Beispiel David in Psalm 68, Vers 3. Und der Prophet Habakuk formulierte es noch direkter: Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich dir zu, greifst du nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Das sind zwei von ganz, ganz vielen Beispielen, die zeigen, wie gottvertrauende Menschen an ihre Grenzen angekommen sind. Glaube, der hart gefordert wird, der kaum Spielraum zum Lobpreis, umso mehr aber für Ohnmacht und Angst deutlich macht. Und doch fällt mir etwas ganz besonders auf. Bei den überwiegenden Beispielen, die uns die Bibel in Verbindung mit Glaube in Grenzsituationen zeigt, da bleibt der Glaubende dennoch auf Gott fixiert. Bei allem Nichtverstehen, warum Gott das so macht, warum er nicht eingreift, warum er Leid zulässt und so weiter, bleibt der Glaubende bei Gott. Er bestürmt ihn zwar mit Fragen, er schüttet ihm sein Herz aus, er klagt, ja, er schüttelt vielleicht sogar zornig und verzweifelt seinen Kopf über diesen nicht zu verstehenden Gott und glaubt weiter und vertraut dennoch. Ja, er sucht umso mehr Zuflucht und Ruhe bei ihm. Wohin auch sollte er sich denn sonst wenden? Hiob im Alten Testament ist sicher ein Kardinalsbeispiel. Obwohl er Gott vertraute, und so wird es beschrieben hier in der Bibel, wie kaum ein anderer, lässt Gott es zu, dass sein Glaube einer existenziellen Prüfung unterworfen wird. Satan darf ihn antasten. Satan persönlich. Als er dann seine Familie, wir müssen uns aber etwas denken, ja, das sind einfach nicht nur so Begriffe flapsig dahingesagt, als er seine gesamte Familie, seine Kinder, seinen Besitz, seine Gesundheit, im Grunde genommen alles, was sein Leben ausmachte, verliert. Als er voll von Geschwüren in der Asche liegt und schließlich auch noch seine eigene Frau ihn dazu drängt, Gott endlich abzusagen, da hören wir, wie er dennoch spricht, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch nehmen? Es ist so einfach, das von der Kanzel herab zu zitieren, wenn man nicht voller Geschwüre in der Asche sitzt. Glaube hart, sehr hart an der Grenze und dennoch voller Vertrauen in den, der ohne jede Alternative ist. Ich weiß nicht, ob schon einmal jemand von uns so hart an die Grenze seines Glaubens geführt worden ist. Aber ich habe erst mal Schwester Lilly Rothfuss und auch ihren Mann Waldemar angefragt, die ja heute glücklicherweise unter uns sind, wie auch Friedrich Bichs, ob ich sie einfach mal anführen darf. Wenn ich gerade hier an dich denke, Lilly, über 2 Jahrzehnte, ich weiß, du hast mir einmal gesagt, heute habe ich mein Silberjubiläum, 25 Jahre lang Depressionen erleiden müssen, nicht verstanden von vielen Menschen, dann 2-mal an Krebs erkrankt und den ganzen Behandlungsprozess dieser Erkrankung über sich ergehen lassen, mit Schmerzen und wahrscheinlich schlaflosen Nächten, mit Ängsten, mit Hoffnungen. Und dass dir dann Gott auch noch zusätzlich eine weitere schwere Krankheit zugemutet hat. Wenn ich daran denke, dann erinnert mich das stark an Hiob. Und ich habe mich wirklich einige Male schon gefragt, auch wenn ich euch besucht hatte, wie oft du wohl und auch du, Waldemar, wie oft ihr wohl schon an die Grenze eures Glaubens gekommen seid. Wozu denn noch Gott vertrauen? Wozu denn noch beten? Was bringt denn das alles, wenn der Weg so schwer zu gehen ist und manchmal scheinbar aussichtslos ist? Und dennoch ist es der Glaube an deinen Herrn, an euren Herrn, ja, an den Gott, der nicht zu verstehen ist und der wie kein anderer, wie es so wunderschön gesungen worden ist, gerade in dem letzten Lied, die Liebe ist, der euch nicht aufgeben lässt. Auch deswegen seid ihr hier im Gottesdienst heute. Während meiner Zeit als Bibelschüler, ist jetzt mittlerweile schon über 40 Jahre her, da war ich Jugendleiter in der Gemeinde Gottes in Kassel und wir erlebten damals einen geistlichen Aufbruch in der Jugendarbeit. Junge Leute kamen zum Glauben und unsere Jugendgruppe wuchs damals auf über 60 Jugendliche an. Die Gemeinde Kassel war damals ungefähr 50 Personen, ja, und wir konnten nicht mehr im Jugendraum unsere Jugendstunden machen, wir mussten den Gemeindesaal nutzen. Und wenn Sonntag Gottesdienst war, war die Jugendgruppe größer als die Gemeinde. Ah, das war schon ein ganz tolles Erlebnis, das muss ich euch sagen. Und dann fingen wir an, Glauben ganz praktisch zu gestalten. Wir besuchten beispielsweise Kranke und alte Menschen im Krankenhaus und im Altenheim. Und unvergesslich ist mir die Begegnung mit einer Frau, die 2 Jahrzehnte vorher die Gottesdienste unserer Gemeinde besucht hatte und zur Gemeinde gehörte. Und dann wurde sie krank. Eine fortschreitende Lähmung, und zwar so rasant, dass sie bald zum Pflegefall wurde. Und in dieser schlimmen Situation wurde sie auch noch von ihrem Mann und ihrem Sohn verlassen. Wie hält ein Mensch so etwas aus? Und als wir sie besuchten, da lag sie bereits bis zum Kopf gelähmt. Bis zum Kopf gelähmt, 20 Jahre im Bett. Wir sangen ihr Lieder und unsere Jugendlichen waren sehr bewegt davon, wie fröhlich diese Frau aussah. Und ich habe sie dann gefragt, Schwester Gernand, so hieß sie, wie schafft man das so lange gelähmt, zu sein und trotzdem solch eine Freude auszustrahlen. Und dann drehte sie ihren Kopf zur Wand, an dem als einziger Schmuck ein christlicher Abreißkalender hing und sagte, siehst du den Kalender hier? Davon lebe ich. Davon lebe ich. Und man konnte sehen, dass sie lebte. Glaube in Grenzsituationen, über 20 Jahre lang gereift und zum Lobpreis Gottes geworden, ohne dass er noch Lobpreislieder singen konnte. Die Bibel verschweigt allerdings auch nicht, wenn der Glaube der Prüfung nicht standhält. Also ich würde mal sagen, eins der Kardinalsbeispiele hier ist dann natürlich Petrus. Nicht? Wir wissen das ja nicht, dass er den Mund unheimlich vollgenommen hat. Herr, und wenn auch alle dich verlassen, aber nicht ich. Ja, wir kennen diese Geschichte. Und dann kam sein Absturz, seine Untreue, seine Angst, seine Feigheit, wie man das auch alles beschreiben will. Allerdings hat er das eingesehen. Er hat sofort gewusst, was er da gemacht hatte, und er bereute es von ganzem Herzen. Und dann gehört auch Judas dazu, der sich nach seinem Verrat an Jesus das Leben nahm. Ein ganz anderer Ausgang. Und Paulus berichtet von einem treuen Nachfolger Jesu oder von einem ehemals treuen Nachfolger Jesu, der euch sicher auch bekannt ist, Demas. Und er schreibt Demas, und ich sage mal in Klammern, hat leider die Welt wieder lieb gewonnen, kam an Grenzen an und hat versagt. Jesus selber lebte uns vor, was geläuterter Glaube ist, geprüft und für treu erfunden. Er verzichtete zum Beispiel auf die Verlockung, den heute der größte Teil der Menschen nachjagt. Ehre, Reichtum, Besitz. Und auch nicht wenige Christen. Er verzichtete darauf, zum Beispiel es am Kreuz einmal allen so richtig zu zeigen, wer der Herr ist. Und er stieg nicht herab vom Kreuz. Wenn du Gottes Sohn bist. Er tat es nicht, weil er zu sehr den Vater liebte und weil er zu sehr davon erfüllt war, um uns, mich und dich zu erretten. Und er hat uns nicht im Unklaren darüber gelassen, meine Geschwister, dass auch unser Weg mit ihm, wie singt das so schön, Xaver Naidoo, kein leichter sein wird, nicht? Unser Weg wird kein leichter sein. Wenn du einen leichten Weg gehen willst, dann musst du dich nicht bekehren zu Jesus. Lest einmal Matthäus 10, wo Jesus uns auf Hass und Verfolgung vorbereitet. Wann hast du das letzte Mal erleben müssen oder auch dich so klar zu Jesus bekannt, nicht, dass du es erfahren musstest, nicht, dass jemand dich ablehnt, dass er mit dir keine Gemeinschaft haben will, zum Beispiel, weiß es nicht. Und dennoch erleben auch wir, so wie damals Paulus und Silas, die wegen ihres Glaubens an Jesus geschlagen und unter Folter ins Gefängnis gesteckt wurden, dass wir dennoch und trotzdem Gott mitten in der Nacht, direkt an der Grenze, lobpreisen können. Dass der Glaube in Grenzsituationen uns nur umso mehr an den bindet, der uns bis in den Tod hinein geliebt hat. Warum? Warum ist das so? Weil wir es spüren und weil wir diese Erfahrung immer gemacht haben oder machen können, dass von ihm ein Geist des Lebens ausgeht. Dass das Vertrauen auf ihn an sich schon Geschenk und Belohnung ist und außerdem noch zusätzlich großen Lohn empfangen wird. Darum werft euer Vertrauen nicht weg in Grenzsituationen, welches eine große Belohnung hat. Geduld aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt, fordert uns Hebräer 10, Vers 35 und 36 auf. Und ein letztes Beispiel für Glaube, der an Grenzen stößt, möchte ich noch erwähnen. Das ist eigentlich auch der Text, zu dem ich eigentlich heute predigen wollte, aber das, bis das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Mir war das so wichtig, das auch euch mitzuteilen und mit euch zu teilen. Und Abraham hat darin auch einen ganz wichtigen Platz. Schon als Kind hat mich die Geschichte von der Opferung Isaaks aufgewühlt. Kennt ihr die Geschichte? Eine Frage, wer kennt die Geschichte nicht von der Opferung Isaaks? Alle kennen sie. Und wisst ihr was? Und diese Geschichte hat mich nicht nur in einen Zwiespalt gebracht, mein Herz aufgewühlt, sondern wirklich in einen Zwiespalt gebracht. Wie kann Gott von einem Vater solch einen Glaubensbeweis fordern und ihn in solch eine innere Zerrissenheit hineinbringen, indem er von ihm die Entscheidung zwischen seinem Lieblingssohn und zwischen ihm Gott verlangt? Damals habe ich gedacht, das hätte ich nicht gekonnt. Später fragte ich mich, ob ich nicht an Gott irre geworden wäre, an Abrahams Stelle. Und heute, nach vielen Jahren, in denen mein Vertrauen in Gott wachsen durfte, hat sich meine Sichtweise auch über diese harte Glaubensprobe verändert. Aber an der tiefgehenden Bedeutung dessen, was hier zwischen Abraham und Gott geschah, hat sich allerdings nichts verändert. Diese Opferung Isaaks hat ja tatsächlich stattgefunden, auch wenn sie durch Gottes Hand letztendlich im letzten Moment abgewendet und mit einem Tieropfer vollzogen worden ist. Unser Text sagt, aufgrund von Glaube hat Abraham den Isaak dargebracht, als wäre es schon passiert, und brachte da den einzig Gezeugten, der die Verheißung empfing, im absoluten Vertrauen auf Gott, hatte also Abraham in seinem Herzen die Entscheidung für sein unbegreifliches Tun getroffen. Und Glaube, dieser von uns Christen manchmal so häufig verwässerte Begriff, erhält hier das Prädikat wertvoll, von Gott geprüft und für gut befunden. Ich bin dazu geneigt, dem Abraham ein bisschen zynisch zuzurufen: Gratuliere, Abraham, du hast bestanden. Alles, was sich in dir und in deiner Seele aufgebäumt und gegen Gottes Forderung protestiert und gekämpft haben mag auf deinem Weg zum Berg Moria, hat dein Vertrauen in Gott nicht mindern können, in den, der dir gerade diesen Sohn und durch ihn ein Volk zahlreicher als die Sterne am Himmel versprochen hatte. Alle deine inneren Kämpfe und Zweifel, ohne die ich mir deinen Weg zum Berg Moria nicht vorstellen kann, sie haben deinen Glauben an den Gott nicht erschüttern können, der dir gesagt hat: Abraham, fürchte dich nicht, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und ich bin nicht im Unrecht, meine lieben Schwestern und Brüder, mit meinem Staunen über diesen Mann und seinen starken Glauben, wenn selbst Gott diesen Glauben von Abraham so honoriert, dass es in 1. Mose 15, Vers 6 heißt: Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Obwohl er die Gerechtigkeit durch Jesus noch nicht erlebt hatte, rechnete ihm Gott diesen Glauben, diese Treue, dieses Vertrauen schon als Gerechtigkeit zum Heil an. Das griechische Wort Pistoin, mit dem der Glaube der ersten Christen beschrieben wird, bedeutet so viel wie Vertrauen, sich anvertrauen. Habt ihr bestimmt schon immer wieder mal gehört. Und später, im Zug der Germanisierung, wurde es in unseren Breitengraden mit dem Wort Gelobon übersetzt. Gelobon. Und wir können in diesem Begriff schon so ein bisschen das Wort geloben, Glauben heraushören. Diese Urbedeutung von Glaube zeigt uns, worum es tatsächlich geht, nämlich um eine personale Beziehung, darum, sich jemanden ganz anzuvertrauen. Ja, im Neuen Testament wird sogar dieses Bild gebraucht, sich mit ihm zu verloben, sich an ihn zu binden. Und übrigens, und das möchte ich mal auch ganz besonders in Richtung von euch jungen Leuten sagen: Wenn jemand dem anderen nicht ganz vertrauen kann, dann sollte er lieber seine Finger ganz davon lassen. Denn ein halbes Vertrauen ist gar kein Vertrauen. Während mein Kindheitsverständnis den Bericht von der Opferung Isaaks damals mit dieser unverhältnismäßig harten Forderung und Glaubensprobe Gottes an seinen Freund Abraham in Verbindung brachte, verstehe ich heute, dass es hier, das kam übrigens auch in dem Lied, das ihr gesungen habt, kam das auch vor. Ja, verstehe ich, dass es hier um die Echtheit von Abrahams Vertrauen geht, um sein Festhalten an Gott und um das, was der Grund dafür war, nämlich dieser absolut vertrauenswürdige Gott, der unendlich liebt. Ich weiß zwar nicht, warum die Bibel in diesem dramatischen Bericht nichts von den inneren Kämpfen Abrahams erwähnt. Ihr müsst euch doch nur mal den Weg vorstellen. Ja, denn Abraham ging zum Berg Moria mit seinem Sohn an der Seite und schon das Bündel Holz. Was ging da wohl in seinem Kopf vor und in seinem Herzen und in seinen Gefühlen? Aber wenn davon in der Bibel nicht geredet wird, dann macht das doch auch deutlich, wie sehr sich bei uns oft die Denkweise und das Verständnis oder die Wertungen verschoben haben. Wir neigen einfach dazu, von unserer Ratio, von unseren Gefühlen, von unserem geprägten Gerechtigkeitsverständnis oder Gerechtigkeitsgefühl her zu bewerten und zu verurteilen. Und so sehen wir hier vielleicht zunächst den bemitleidenswerten Vater, der in seinem Herzen um Isaak weint. Aber Gottes Wort will unser Verständnis viel, viel mehr auf etwas anderes lenken, nämlich auf das, was Abraham bereits sah, nämlich dass Gott seine Verheißungen immer und auf jeden Fall erfüllen wird. Und deshalb werte ich die Tatsache, dass hier von Abrahams Schmerz und seinem inneren Fragen nichts gesagt wird, so, dass wir hier das Wichtigere, das Größere sehen sollen. Den Gott, auf den Abraham seine Hoffnung setzt, weil er weiß, er kann auch von den Toten erwecken. So hatte Abraham diesen Gott ja bereits kennengelernt, als Gott des Lebens. Und nicht wie einen der heidnischen Götter, denen man auch mit Menschenopfer kein Leben und kein Handeln abzwingen konnte. So hatte Abraham ihn erfahren als Gott, der sich auf Menschen einlässt, der einen persönlichen Bund mit ihm geschlossen hat, um mit ihm einen Plan oder den Plan seines Lebens zu vollziehen, um mit ihm Geschichte zu schreiben, die Geschichte des Volkes Israel. Das hatte Abrahams Vertrauen in Gott stark werden lassen, mit der berechtigten Hoffnung erfüllt, dass Gott seine Macht auch jetzt dazu gebrauchen würde, um seine Verheißung und damit das Leben wahrzumachen. Und wisst ihr, davon will ich mich heute ergreifen lassen, dass diese unglaubliche Glaubensprobe Abrahams eine Hilfe und eine Herausforderung für mich und für uns sein möchte, dass auch wir zu einem nichts erschütterbaren Glauben kommen sollen. Das wünsche ich dir, Lilly und Waldemar und dir, Friedrich, und uns allen. Dass wir zwar auch erkennen müssen, mit Gott geht es in Krisen, ja, auch mit Gott geht es in Krisen, wie auch immer die aussehen mögen. Es muss nicht immer Krankheit sein, es gibt auch ganz andere Krisen. Aber noch mehr, dass wir ihn letztlich immer als den erfahren werden, der sein Wort wahrmacht, auch in unserem Leben. Und so wie Paulus es in 1. Korinther 10, Vers 13 ausdrückt, aber Gott ist getreu, der euch nicht lässt versuchen über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es könnt ertragen. Ein schweres Wort. Aber Gott will sich darin beweisen. Ich denke, jeder von uns hat hier schon seine eigenen Glaubenserfahrungen mit Gott gemacht und könnte viele Gründe anführen, warum er dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus dennoch sein Vertrauen geschenkt hat. Und darum darf uns dieses Wort heute Morgen umso mehr dafür sensibilisieren, welch ein besonderes Geschenk oder sogar Vorrecht es ist, Glauben an diesen Gott haben zu dürfen. Und ich kann euch sagen, je älter ich werde und je länger ich glauben darf, umso wirklich wertvoller und kostbarer wird mir das. Aber es will uns auch daran erinnern, dass unser Glaube immer wieder seine Klarstellung benötigt, seine Läuterung, damit wir, so wie es Harald Grascher einmal sagte, dem ewigen und heiligen Gott mehr zutrauen als allem Wissen und Können von Menschen. Denn unser Wissen geht mit uns zu Grabe, unser Glaube aber geht mit uns zur Herrlichkeit. Und darauf zu vertrauen, das wird uns stark machen, gerade auch in Grenzsituationen, wenn wir von Lebenskrisen vielleicht sogar durchgeschüttelt werden und gar nichts mehr verstehen. Und ihr lieben jungen Leute, unsere jungen Leute hier, ich habe mich so gefreut, auch Erich hier vorne und ja in der Leitung mit Ellen zusammen, unser Musikteam hier und unsere jungen Leute, was für ein Geschenk der Gnade Gottes, nicht, dass wir junge Leute haben, die Jesus Christus hingegeben sind, nicht? Vielleicht hat euch dieses Thema heute gar nicht so viel zu sagen gehabt, weil ihr ja noch gar nicht in so viele Glaubenskrisen gekommen seid. Und doch glaube ich, dass ihr sie auch kennt. Und es wird sie geben. Es wird sie geben. Ihr müsst damit rechnen. Genauso wie mit Versuchungen und Anfechtungen, nicht? Klares Zeugnis der Bibel, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wo er ein Opfer findet, wo er jemanden verschlingen kann. Machen wir es so wie Abraham. Glauben wir dem Stärkeren, vertrauen wir seiner Weisheit und halten wir uns fest an seiner Liebe, von der uns wirklich nichts trennen kann, wie ihr so wunderbar gesungen habt erst. Und dazu benötigen wir, wie es einmal, als ich noch in Zürich war, ein Züricher Pastor gesagt hat, keinen großen Glauben, sondern nur Glauben an einen großen Gott. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass wir diesen großen Gott in dieser neuen Woche erleben mögen. Amen.